Herzlich willkommen zu Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Hallo zusammen. Wir freuen uns heute, Schwester Patricia, ich habe mich gerade nochmal vergewissert, dass das auch die richtige Ansprache ist, bei uns zu haben. Es ist viel passiert in der letzten Zeit und deswegen will ich gar nicht so viel sagen, sondern ich würde mich freuen, wenn Sie sich einfach mal selber vorstellen würden und sagen würden, was Ihre Aufgabe im Marienhospital ist.
Ja, ich bin, wie gesagt, die Schwester Patricia, bin seit 2019 im Marienhospital, habe dort gestartet im Case Management und habe dann nach ein paar Jahren oder nach 5 Jahren im Sommer diesen Jahres bekam ich den Auftrag von unserer Generalobrin, hier im Marienhospital Konventsobrin zu werden. Das war Ende August und die Zeit tut das Ihrige und meine Mitschwestern und der liebe Gott auch. Und für mich jetzt nicht erwartet oder geplant oder wie auch immer man das nennen mag, war bei uns jetzt im November Wahl der neuen Provinzobrin. Wir sind seit neuestem eine Provinz und da hat der liebe Gott gemeint, die ziehen wir raus und meine Mitschwestern auch. Und jetzt bin ich Provinzobrin.
Sie hadern noch ein bisschen oder?
Ja, was heißt hadern? Natürlich freue ich mich über so unsäglich viel Vertrauen meiner Mitschwestern. Das ist keine Frage. Aber ich schlage so 2 Herzen in meiner Brust. Das andere Herz ist, dass ich ja jetzt noch nicht so arg lang die Stelle als Obrin hier im Marienhospital habe. Und nach 3 Monaten, jetzt fängt so gerade mal an. Man hat das Gefühl, jetzt bin ich im Flow, jetzt läuft, jetzt bin ich angekommen. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gerne im Marienhospital. Und von daher geht es mir jetzt auch schwer, schon wieder Ade sagen zu müssen.
Also für alle, die uns zuhören und die Struktur des Marienhospitals nicht so genau kennen, Schwester Patricia ist Ordensschwester und sitzt auch, wie bezeichnet man das, als Tracht oder als Ordenskleid? Oder wie wird das richtig bezeichnet?
Ordenstracht.
Ordenstracht tatsächlich vor uns. Und wir beide, Stefan und ich, behaupten ja immer, dass durchaus die Ordensschwestern ganz besonderen Geist ins Marienhospital bringen, beziehungsweise diesen besonderen Geist mittragen und wir deswegen auch sehr, sehr froh sind, dass es sie noch vor Ort gibt, auch wenn das, oder Sie korrigieren mich, wahrscheinlich ein aussterbender Beruf ist.
Es hoffe ich mal nicht, dass der liebe Gott hier beschließt, unsere Spezies aussterben zu lassen. Nee, der liebe Gott beruft immer auf seine Weise, ob das jetzt immer Ordensschwestern sind in Tracht oder was auch immer sich dabei denkt. Er denkt sich viel und er beruft immer weiter zu ganz besonderen Aufgaben für Menschen. Sie haben ihre Berufung auch, ich habe sie auch. Wichtig ist, glaube ich, immer nur, dass das, was man tut oder zu dem, was man berufe ist, man das selber erkennt und das einfach in seinem Herz leben lässt und aufleben lässt. Und dann kriegt es, glaube ich, so eine Auswirkung und wirkt auf Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht.
Wie lange sind Sie schon Ordensschwester?
Ich bin 1986 eingetreten in Untermarchtal. Also schon ziemlich lang.
Da war ich gerade 10 Jahre alt. Jetzt kann jeder nachrechnen, wie alt ich bin, aber das ist ja, genau, 1986. Und das haben Sie jetzt in der langen Zeit, wo Sie Ordensschwester sind, merkt man, dass sich mehr Menschen für den, ich nenne es jetzt mal Beruf, auch wenn es eher wahrscheinlich eine Berufung ist als ein Beruf, entscheiden, je nach politischer Weltlage, je nach... Oder gibt es so Zeiten, wo mehr Leute in den Orden eintreten, Zeiten, wo weniger Leute eintreten? Merken Sie generellen Rückgang? Bleibt das gleich? Oder?
Nee, das verändert sich schon, weil ich glaube, also die Gesellschaft und die Zeit prägt die Menschen. Und die Zeit oder die Gesellschaft prägt Werte. Und je nachdem, welche Werte, denke ich, in der Gesellschaft gerade so im Ranking ober oder unter sind, ändern sich auch Lebensformen. So wie es eigentlich in der Werteskala, also wenn, sag ich mal, Treue, Bindung jetzt nicht gerade im Ranking ganz da oben unter der erste 5 steht, dann suche ich mir natürlich, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt eine Lebensform raus, wo ich mich verpflichte, in der Gemeinschaft zu leben, eigentlich auf eine besondere Weise präsent zu sein und auch Verbindlichkeit zu leben, der Ober gegenüber natürlich, aber auch meine Mitmenschen. Und deswegen glaube ich, ist das immer so, wie es in der Gesellschaft gerade ist und wie das Ranking ist, so wie sich das ja auch verändert, ob man Partnerschaften eingeht, ob man heiratet oder ob man lieber alleine lebt. Also da beobachten wir ja in den letzten Jahren auch so Wellen, wobei sich Menschen entscheiden in ihrem Leben, was sie wichtig finden oder für sich wichtig finden und wo sie ihre Werte verankern.
Ich weiß nicht, Sie müssen auf die Frage nicht antworten, wenn es unangenehm ist. Aber wie alt waren Sie, als Sie in den Orden eingetreten sind?
Oh, ich war ziemlich jung. Ich habe hier 1983 die Ausbildung als Krankenschwester gemacht und bin dann Ständepädis von Stuttgart nach Untermarchtal und bin Eintreter und war da, das war im Oktober 86 und im November 86 bin ich 21 Jahre alt geworden.
Wahnsinn. Also eigentlich so eine Zeit, wo sie so Lebensentscheidungen tatsächlich getroffen werden. Partnerschaft, Heirat, Kinder bekommen, wie entscheide ich mich beruflich? Und das war eine ganz bewusste Entscheidung oder war das also eine Kopfentscheidung oder war das eine Bauchentscheidung oder eine Mischung aus beiden?
Ich glaube, es ist beides. Ich sage immer, wenn man so oft mal fragt, also wie geht denn das? Wie erkennt man denn, dass man beruflich ist oder wie entdeckt man denn das? Bei manchen geht es ja ganz spektakulär. Also wenn man so in die Bibel guckt, der heilige Paulus, den hat es vom Gaulrag geschlagen. Bei mir war das jetzt nicht der Fall.
Zum Glück.
Leider kein Blitz, keine schlagartige Erleuchtung oder auch in der Kirche jetzt keine Vision oder sowas gehabt. Nö, ich glaube, bei mir ging das so ganz leise. Ich habe in meiner Verwandtschaft auch Schwestern, Ordensschwestern. Von daher war jetzt die Lebensform jetzt nicht ganz so fremd. Und wie gesagt, ich habe hier im Mariaspital gelernt und bin da sehr viele Schwestern begegnet. Ja, sehr viele Schwestern. Sottersorte und Arte und Sottersorte und Arte. Und als ich hier so vor dem Examen war, da habe ich gemerkt, ui, ich kriege hier in diesem Trubel und diesem Haus hier jetzt, wie soll ich denn sagen, keine Ruhe, weil ich bin ein bisschen so eine Exot, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Lust gehabt zum Lernen. Und irgendwie habe ich vom lieben Gott so eine Gabe, dass in relativ kurzer Zeit hier, wenn die Ordner durchblättern, mir so die Blätter merken kann, visuell. Aber leider verschwindet es dann auch relativ schnell wieder. Aber für Prüfungen reicht
Problem
es
kennt
locker.
Der Stefan und ich, genau.
Nein, das ist es.
Ja. So kommt man gut durch.
Mittlerweile kann man ja alles immer googeln und nachlesen. Yeah, das ist ja das Gute.
Genau, und dann habe ich gedacht, uiuiui, jetzt hast du bald Examen, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du irgendwo hin, wo du mal kurz in Ruhe ein paar Leitsordner reinziehen kannst, sonst wird das nichts. Und dann hat eine Schwester gesagt, ja, fahr doch nach Untermarchtal, weißt du, da gibt es hier so ein Bildungshaus, da kannst du hin ein paar Tage, hast deine Ruhe, stört dich niemand. Gesagt, getan, habe mich dann angemeldet. Und als ich dann dort in Marchtal war, wie soll ich das sagen? Das sind einfach, ich habe da keine besonderen Gespräche oder so gehabt, aber das sind mir immer wieder Schwestern begegnet und die haben, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, heide dunder, da strahlt irgendwas. Irgendwie sind die angekommen in ihrem Leben. Das ist ja, hat man ja manchmal, wenn man Menschen so trifft, da hat man so das Gefühl, der passt, der ruht in sich, der ist schon ganz gut so. Und wie das halt so ist, wenn man so 20 Jahre alt ist, dann denkt man sich, boah, will ich doch bitte auch haben. Ich möchte in meinem Leben echt, ich möchte da ankommen, wo ja. Ich sagen kann, das passt für mich. Ja, und so ist es losgegangen. Und dann fährt man nach Hause und dann weiß ich nicht, was der liebe Gott da veranstaltet. Dann gibt es da was, was nicht mehr aufhört, in dir zu nagen. Das immer denkt, musst du da mal näher hingucken, was ist denn das, was ist denn das? Ja, und dann habe ich irgendwann beschlossen, wenn es mich gar keine Ruhe mehr lässt, dann hilft nur eins, probieren. Hab mich einfach angemeldet, bin da hingefahren und tja.
Man kann probieren?
Man kann erst mal, wenn man will, so nennt man Kloster auf Zeit, kann man erst mal so mitleben, um da ein bisschen reinschmecken. Aber auch wenn man Ordensschwester wird, geht es einige Zeit. Das ist wie eine Ordensausbildung. Das ist ein Jahr lebt man im Postulat, da lebt man einfach in Zivil mit und guckt sich das mal an. Und nach diesem einen Jahr, wenn man sagt, okay, ich will einen Schritt weitergehen, passt, dann hat man Einkleidung, bekommt die Ordenstracht, bekommt einen Ordensname und hat dann nochmal 2 Jahre ein Offiziat, nennt sich das. Und dann erst nach dem dritten Jahr legt man Gelübde ab, wenn man sich entscheidet, Schwester zu bleiben.
Stefan, du als guter bayerischer Katholik hast noch gar nichts gefragt.
Ich bin auch evangelisch.
Was? Das gibt es?
Ja.
Das gibt es in Bayern?
Ja, selten.
Er ist es.
Das sieht, genau. Ich bin es alleine. Das sieht unser Food-Influencer immer nicht so gerne. Aber Aber ja, ich bin evangelisch. Ja. Was ich total cool finde, also ich bin ja jetzt, weiß nicht, ich glaube 5 Jahre im Marienhospital und davor halt eher in also städtisches Klinikum oder halt Universität. Aber ich fand es so, diese Herzlichkeit, die einem hier so entgegenschwingt und dass man einfach immer, egal, Ordensschwester, Patient oder man hier wird man einfach begrüßt mit guten Morgen, hallo, ist einfach eine ganz andere herzliche Aufnahme und auch so vorurteilsbehaftet, sage ich mal, hier rein und sagt, naja, Gott, das sind halt Ordensschwestern, aber das ist so, da wird man dann auch ganz schnell eines Besseren belehrt, weil erstens sind sie viel, viel cooler, als man sich so vorstellt und zweitens haben sie auch viel mehr drauf. Ja? Das sind so, wie gesagt, so die einzigen Kontakte, die man so zu Orden bis jetzt hatte, war halt irgendwie vielleicht aus dem Fernsehen oder irgendwie von irgendwelchen Weihnachtsgottesdiensten. Aber das sind also wirklich ganz, ganz schlaue, ganz herzliche Mitschwestern, die sie haben. Ja? Und wir haben ja über das Belegungsmanagement ein bisschen Kontakt gehabt oder auch gut viel Kontakte mit der Schwester Karin Johanna über die Apotheke. Die ist gelernte Apothekerin, hat einen Master of Business Administration etc. Also das ist so, sie müssen sich ihr Lichtchen da mal gar nicht unter den Scheffel stellen. Das ist, aber das merkt man dann erst so im Verlauf, dass das eigentlich ziemliche Hochkaräter bei ihnen im Orden sind. So. Und das können wir auch Gott sei Dank gut nutzen. Und das finde ich extrem interessant und spannend. Ja.
Geht Ihnen das so, dass Sie unterschätzt werden oft?
Ja, ich glaube, natürlich hat es, wenn man so Menschen, die jetzt mit Ordensschwestern nichts zu tun hat, die haben sehr viele Bilder. Und das liegt natürlich auch an Fernsehsendungen wie Um Himmels Willen oder nee. So die ganz Hardcore-Variante.
Sie sind genau, doch alle im Gospel-Club, genau. Oder? Sie singen doch alle Gospel.
Sister Act. Oder so die ganz Hardcore-Variante ist dann Geschichte einer Nonne. Der Film ist sehr alt, aber irgendwie hat er unheimlich die Menschheit geprägt. Und diese Bilder hat man dann immer von Ordensschwestern. Ich meine, natürlich, man muss ja unterscheiden, es gibt ja ganz viele verschiedene Klöster und Ordensgründer mit unterschiedlichen, mit Thematik oder Lebensformen in sich normale. Wir von Untermacht haben, wir sind Hinterinnen, wir sind ja jetzt, ein karitativer Orden. Wir sitzen jetzt nicht hinterm Klostermäuerle und beten hier den ganzen Tag. Was sicherlich auch der Grund ist, warum ich mich mit für Untermachtal entschieden habe. Weil also der vinzentinische Geist, das, was der Vinzenz von Paul ausgemacht hat, diese ganz bodenständige Alltagsspiritualität, das ist das, was mich unheimlich anspricht. Also wo ich merke, es ist nicht dieses großartige Bäde, das, wie soll ich denn sagen, das hat alles so seinen Sinn und seine Wichtigkeit, die bete ja auch und habe meine Stunde gebete, aber dieses, guck dir den Mensch an und in der Begegnung mit dem Mensch vor dir wirst du Gott begegnen und darin wirst du deine Erfüllung finden. Und das ist das, was mir am Vinzenz unheimlich anspricht. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, was man oft sagt, was ist denn das oder die Herzlichkeit. Also der heilige Vinzenz sagt immer, Herzlichkeit ist die kleine Münze der Liebe. Das sind so Dinge, wo ich glaube, wo die im Alltag prägt und dein Wesen prägt. Frage, Scheffel und Licht unterm Scheffel unterm Licht, wie rum?
Licht unter den Scheffel, glaube ich, so rum. Aber genau. Aber wir wissen alle, was gemeint ist, ja.
Genau, also wenn ich jetzt mal gucke, schon als man das Marienhospital gegründet hat, hier Anfang 1900, ein paar Quetschte, was das für standhafte, taffe Frauen waren, die sich hier in Stuttgart gegen diesen Stadtrat gestemmt haben, das hinkriegt haben, ein Krankenhaus zu bauen, ein katholisches Krankenhaus im evangelischen Stuttgart, mit wie viel Idealismus, mit wie viel, sag ich mal, der heilige Vinzenz hat ja eine unheimliche Bauernschleue gehabt, auch mit wie viel Knitze diese Schwestern das hinkriegt haben, Gelder zu einzuspielen, damit sie hier dieses Haus bauen können. Und das ist was man, glaube ich, oft nicht denkt, dass Schwestern, jede von uns hat eine Ausbildung, ganz viele von uns haben ein Studium. Wir müssen ja auch unsere Frau stehen jeden Tag. Und ein Orden, nicht zu vergessen, ist eigentlich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Unternehmer, als selbstständiges Unternehmer, das so wirtschaftlich und inhaltlich ja gewuppt werden muss. Und wie man sieht, können Frauen das auch.
Ja, wahrscheinlich sogar besser. Also in der Vorbereitung zur Sendung habe ich mich auch so ein bisschen drüber schlau gemacht, dass es ein sehr großer Orden ist. Nicht nur mit der Geschichte beschäftigt, die mich aber ganz begeistert hat. Ich glaube, das ursprüngliche Stammhaus war mal in Schwäbisch Hall, oder?
Schwäbisch Gmünd.
Schwäbisch Gmünd, also der Nicht-Schwabe kann das immer nicht so gut auseinanderhalten.
In Baden-Württemberg.
In Baden, genau, genau, genau. Ich als Rheinländer, das ist, genau, das, ja, aber ich bin immerhin katholisch. Also. Und mittlerweile ja ein Riesenunternehmen. Sie haben wie viele Standorte, die Vinzentinerinnen, hier in Baden-Württemberg, beziehungsweise unter Marchtal?
Also Einrichtungen nageln Sie mir um Gottes Willen jetzt nicht fest, aber es sind drei große GmbHs mit ganz vielen Niederlassungen und aus Schwesternkonventi, oh, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, wo wir überall sitzen.
Sie haben auch einen Orden in Äthiopien, glaube ich, und in Tansania.
Genau, also wir haben ja so ein bisschen unsere Form, Rechtsform geändert, unsere kirchenrechtliche Form geändert. Wir haben jetzt ein Generalat und zu diesem Generalat gehören jetzt zwei Provinzen und eine Region. Wir haben eine Provinz in Tansania, in Binga. Wir haben eine Provinz in Vinzentinerinnen unter Marchtal, also in Deutschland, und wir haben eine Region in Äthiopien.
Und die Bezeichnung Region, Provinz, hat das was mit der Größe zu tun oder mit der anwesenden Ordensschwestern? Wie muss
genau.
ich mir das vorstellen?
Also kirchenrechtlich gibt es da genaue Vorschriften, was eine Provinz ausmacht und was eine Region ausmacht. Jetzt mal ganz grob, alle Kirchenrechtler hören jetzt nur noch mit einem halben Ohr zu.
Wenn uns überhaupt einer zuhört.
Also eine Provinz muss es schaffen, dass sie sowohl genügend Mitglieder hat, um sich wirtschaftlich selbstständig versorgen zu können, dass sie eigene Formation gründen kann, also ein Noviziat, dass sie Schwestern ausbilden kann. Das muss alles gewährleistet sein. Und wenn man das nicht hat, dann ist man nur eine Region. Und wenn man auch eine Region nicht schafft, dann ist man noch ein Konvent.
Ein Konvent, okay, okay. Und ist das wirklich so, es wird immer so kolportiert, wenn Sie sich kirchenrechtlich neu aufstellen, wenn Veränderungen da sind, dass das tatsächlich auch vom Papst in Rom abgesegnet werden muss? Oder ist das nur ein Gerücht, sowas?
Nein, das ist kein Gerücht. Es ist so, erstmal sind wir eine diözesane Ordensgemeinschaft. Also der Bischof von Rotenburg-Stuttgart ist mal der Erste, was hier gilt. Aber alles Weitere, wenn wir Rechtsformen verändern, muss auch über Rom gehen. Genau. Und wenn man eine internationale Gemeinschaft wird, muss das auch über Rom gehen. Dann ist man dann auch irgendwann nicht mehr bischöflich, sondern päpstlichen Rechts.
Okay. Hat das dann auch Vorteile?
Wow, wir warten es mal ab.
Okay. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Papstaudienz, der Stefan und ich.
Ladet sie mir nochmal im Jahr ein, dann habt ihr
ich
mal
Podcast, ich bestimmt nicht.
Du nicht.
Nee, genau. Ich bin raus. Mit diesem Evangelium haben wir nichts zu tun.
Ganz andere Frage. Was bedeutet Weihnachten für Sie? Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Was bedeutet Weihnachten für Sie heute?
Also Weihnachten ist für mich immer ein Fest der Menschlichkeit. Ich feiere der christliche Glaube, dass Gott es schafft, Mensch zu werden. Also wenn ich mir vorstelle, das ist ja ein Gott, der sich so klein machen kann, der alles weiß, was ein Mensch durchlebt, was ein Mensch ausmacht, der mit mir geht, jeden Tag neu und der mich lehrt, dass, was es eigentlich auch Menschsein heißt und es auch an andere Menschen zu üben. Ja, klingt jetzt.
Also sehr, ja, ich versuche das mal so ein bisschen für mich als verständlich so in eigene Worte zu fassen, schon dieser vinzentinische Geist zu sagen, okay, ich versuche ein Stück weit das eigene Menschsein und die eigene Menschlichkeit im Zusammenspiel mit den anderen Menschen zu leben. Und würden Sie das als Moralvorstellungen bezeichnen, die Sie leiten? Oder sind das christliche Glaubenssätze? Wie kann man das fassbar
machen? Ich glaube,
es ist viel
mehr wie Moral. Also es geht einfach nochmal viel, viel tiefer. Das ist ein tiefer Glaubenssatz, der einen dann ja auch trägt, weil das macht ja auch mein Bild oder das macht ja auch mich aus. Also wenn ich jetzt kein christlicher Glaube hätte, sondern egal was anderes. Diese Vorstellung zum Beispiel, dass ich mich selber erlösen müsste oder dass ich nochmal auf die Welt kommen muss, um das, was ich hier hinter mir verbotsgeht habe, wieder irgendwie gerade zu richten, das macht ja was ganz anderes mit einem, wie wie von mir, also für mich ist das was unheimlich Tröstendes zu wissen, da gibt es jemanden erlöst, ja, also der da jetzt auf die Welt kommt und Mensch wird, dieser Jesus Christus, der erlöst mich, der ist für mich gestorben, ich muss das gar nicht selber machen.
Das ist ja auch ein ganz, ganz zentraler Satz, glaube ich, dieser vinzentinischen Spiritualität, Liebe sei Tat.
Ja.
Also das wirklich jeden Tag auf die Straße zu bringen, Menschen zu helfen und nicht nur mit hohlen Worten Liebe zu bezeichnen, sondern das im Alltagsgeschäft, auch in der Klinik unter schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen jeden Tag ein Stück weit zu leben. Und das merkt man tatsächlich bei uns im Marienhospital immer noch. Das finde ich sehr begeisternd. Aber macht Sie das manchmal traurig oder wütend, wenn man so... Natürlich ist die katholische Kirche nicht, oder die Kirche generell ist menschengemacht und deswegen nicht fehlerfrei. Kann sie niemals sein. Aber es wird ja oft viel, wenn man Presse verfolgt oder mit Menschen redet, wird ja viel über einen Kamm geschoren. Menschen treten aus der Kirche aus. Macht sie das wütend, traurig manchmal? Gerade wenn dann an Weihnachten zum Beispiel die Kirchen wieder voll sind?
Also grundsätzlich muss ich schon sagen, macht mich manches, was in unserer Amtskirche passiert, schon unsäglich traurig. Weil ich das manchmal eben nicht mit dem Evangelium in Einklang bringe. Oder mit meiner Vorstellung von dem, was ich verstehe aus diesem Evangelium. Und da wünschte ich mir schon, dass er unsere Amtskirche wieder an den Ursprung zurückkommt, nämlich ihren Auftrag, den Mensch zu sehen, weg von den vielen Strukturen, Vorschriften, die Menschen nicht zum Nebel helfen. Ich glaube, die zentralste Botschaft von Jesus Christus heißt eigentlich, ihr sollt das Leben haben und das Leben in Fülle. So. Und deswegen muss man dann schon manchmal gucken, wenn man das Leben dann halt beschneidet durch zu viele Vorschriften und Regeln, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Kirche voller werden, aber jetzt nicht, damit wir in einer vollen Kirche sitzen oder damit der Pfarrer sich freut, dass er Kirche voll ist.
Auch, genau. Sondern, wir freuen uns auch immer, wenn wir viele Zuhörer haben. Das ist ja auch völlig legitim,
keine Frage,
aber
ja,
das ist nicht Grund dessen, dass man das macht. Genau.
Sondern ich würde es mir deshalb wünschen, dass Menschen wieder diesen Reichtum von dem Glaube entdecken können, dass sie diesen Reichtum von Gemeinschaft, wenn Menschen zusammenkommen, um das, was sie ausmacht und was sie im Herzen trägt, miteinander zu bereden, auszutauschen, sich gegenseitig ins Leben zu helfen und sich anstecken zu lassen von diesem Gott der Freude, der sagt, hey, egal, was dir im Leben passiert, glaub mir, es wird ein gutes Ende nehmen. Und wenn man das uns manchmal mehr sagen könnte, das täte uns einfach gut. Und deswegen würde ich mir die volle Kirche gern wünschen.
Mhm. Auch so ein bisschen eben den Ansatz zu haben, eben diese Freundlichkeit oder wie drückt sie das eben? Herzlichkeit ist die kleine
Münze der Liebe.
Finde ich eine schöne Aussage, beinhaltet eigentlich alles das, was man im Alltag vielleicht manchmal vermisst, wenn man sich über jemand anders ärgert oder eben nicht so auftritt, wie man das gerne hätte. Aber das gibt es ja bei Ihnen wahrscheinlich auch. Sie sind ja wahrscheinlich auch nicht immer tiefenentspannt. Was bringt Sie auf die Palme?
Was mich auf die Palme bringt? Also richtig auf die Palme bringt mir, wenn ich merke, wenn mir jemand anflunkert oder anlügt, dann fängt's Kochen an. dann kann es schon auch mal sein, dass die Funke aus meinen Augen fahren. Wer mich gut kennt, sieht mir das auch sofort an.
Okay.
Und auch der Ton wird dann manchmal ein bisschen nicht mehr ganz so höflich.
Herr Stefan und ich haben es noch nie erlebt, deswegen sind wir jetzt überrascht.
Na, die haben mich auch noch nie angeflunkert hier.
Zumindest haben sie es nicht gemerkt.
Wir haben uns nichts vorzuwerfen.
Nee, natürlich gibt es Dinge, über die mich aufregen. Oder, man hat ja immer so seine Vorstellungen, gell, wie es im Alltag laufen sollte, weil man ja selber ja auch eine gewisse Art und Weise tickt und wie es geht. Und wenn es dann immer völlig verquirlauft und irgendjemand dann Sachen tut, wo man denkt, ja, sag mal, wo hat er denn das Hirn gelassen? Da merke ich dann schon, dass ich das manchmal gern aussprechen tät, aber ich denke es dann lieber nur.
Okay.
Und wer mich gut kennt, der kennt auch einen richtig blöden Spruch von mir, der dann immer heißt, ich sag nichts, aber was ich denke, ist furchtbar.
Ja. den muss ich mir merken, definitiv, der entspannt vielleicht auch manchmal.
Ah, bei mir ist einfach noch so ein bisschen die Cholerik, die da durchkommt. Das ist, ich muss mir da auch noch was abschauen, glaube ich. Bevor ich dann wieder ein paar Heilige vom Himmel hole.
die Gelassenheit vielleicht. Was bedeutet für Sie beten?
Beten heißt für mich, dass ich das, was ich zutiefst in meinem Herzen fühle, einfach weitergeben zu können. Nach oben dem da oben zuzutackern mit allem, was mich wütend macht, was mich trägt, was mir Kraft gibt, was mir Freude macht. Das ist das, einfach ihm alles erzählen zu können. Das ist unheimlich wohltuend für einen selber, dieses Abgeben. Also nochmal dieses Gefühl, ich muss das nicht alles selber gemacht haben. Und das andere natürlich, für andere Menschen zu beten, denen viele Anliegen, das ist mir was ganz arg Wichtiges. Und das merke ich auch hier im Haus, was ganz arg Wichtiges. Ganz viele Menschen, ob das jetzt Mitarbeiter, Patienten sind, die an einem vorbeigehen und sagen, können Sie mal bitte an mich denken? Mein Kind hat ein Problem, ich habe in der Partnerschaft ein Problem, ich bin krank, ich weiß nicht, wie ich mich für eine Therapie entscheiden soll oder bin so krank, dass ich sterben werde und kann nicht mit umgehen. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo ich merke, das tut einfach unsäglich gut, auch für die Menschen beten zu können und das auch nach oben abgeben zu können und Menschen zuzusagen, ich denke an dich.
Ja, also ganz wichtiger Punkt, glaube ich, eben, dass Beten so eine Beschäftigung, eine innere Beschäftigung mit Dingen ist, egal wie man es jetzt letzten Endes nachher nennt, ob man es Meditation nennt, ob man es Beten nennt, aber eben eine Beschäftigung mit Dingen, die einen bewegen und einen beschäftigen.
Und ich glaube, das Beten, das ist also ein bisschen was Zentrales hier, Marie-Spieler, wenn ich an meine Mitschwestern denke oder was diesen Konvent hier so prägt. Und das, glaube ich, ist was, was man nicht in Worte fassen kann und was auch die Atmosphäre ausmacht. Da bin ich zutiefst überzeugt, wo es Menschen gibt, die für andere beten immer auftragen, die für dieses Haus, die jeden Tag für dieses Haus beten, für jeden Mitarbeiter, für jeden Kranken, der im Haus ist. Ich glaube schon, dass das was macht. Ja, das traue ich dem lieben Gott zu, dass der hier so manche Geschicke lenkt. Haben wir keine Ahnung davon, aber ich glaube, das ist auch der besondere Spirit hier bei uns im Haus.
Genau, das Spirit ist da, definitiv. Wenn man an Orden denkt, wenn man an Kloster denkt, hat man so einen ganz, also ich zumindest, so einen ganz strukturierten Tagesablauf. Können Sie mal beschreiben, wie ist ein Tagesablauf in Untermarchtal
für Sie? Jo, das kommt jetzt natürlich drauf an. Tagesabläufe sind je nachdem, wo man arbeitet und was man arbeitet, natürlich unterschiedlich. In Untermarchtal sieht natürlich, schätze ich mal, später als Provinzoberin, weiß ich ja noch nicht so genau, gleich ein bisschen anders aus, wie meiner jetzt aktuell hier aussieht. Ich kann jetzt mal sagen, wie meiner hier aussieht. Ich starte mit meinen Mitschwestern, haben wir um 7.30 Uhr hier gemeinsame Stundengebet, das nennt man lautes, das ist das Morgengebet, das alle.
Das ist ja eine zivile Uhrzeit, ich hatte so eine 5.30 Uhr gedacht oder sowas.
Ja, das war früher auch viel früher, aber
man geht mit der Zeit.
Das ist hier ein bisschen entspannter, Mariospital. Nach dem lautes Gebet, die Schwestern können entweder vorher oder nachher frühstücken, je nachdem, was sie für einen Arbeitsauftrag oder überhaupt, was sie an dem Tag für einen Auftrag haben oder ihre Aufgaben sind. Bei mir, ich renne dann mal in mein Büro und gucke mal, was so alles ansteht. Um 12.15 Uhr ist Mittagsgebet bei uns in der Kapelle für die, die weg können aus der Arbeit. Und 12.30 Uhr essen wir Schwestern gemeinsam zu Mittag. Das ist eine wichtige Zeit, weil jede von uns an einem anderen Ort steht. Und es ist eigentlich außer dem Beten die Zeit am Tag, wo wir uns alle sehen und auch Dinge miteinander besprechen können. Deswegen ist das immer was ganz Wichtiges bei uns hier, das Mittagessen. Dann haben wir wieder um 17 Uhr abends Gebet, auch Stundengebet, das nennt sich Vesper. Die Vesper, nicht das Vesper, weil das Vesper kommt dann anschließend. Jede so, wie sie Zeit hat. Genau. Und wir haben ja in der Woche dann auch noch mehrmals die Heilige Messe miteinander.
Wie oft feiern Sie die Heilige Messe?
Also wir hier im Haus am Dienstags, Donnerstags, Freitags, morgens und sonntags. An anderen Orten, also früher in unserer Mutterhaus, ist heute aber auch nicht mehr so. Als ich nur Eitrette bin, hatten wir jeden Morgen Messe. Und da war 6.05 Uhr die Laudes und 6.30 Uhr der Gottesdienst. Also
genau. Und dazwischen sagen Sie, gehen Sie ja allen Ihren gewohnten Tätigkeiten. Stefan sprach eben Schwester Karin Johanna als Apothekerin an. Gibt aber, wie viele Schwestern sind Sie im Marienhospital? Wissen Sie das? Haben Sie eine Zahl? Müssen Sie wissen, glaube ich.
Genau. Mit mir 17. Ja, wir sind jetzt nicht mehr ganz so viele, die im tätigen Bereich sind. Die Schwester in der Verwaltungschaft, Schwester Karin Johanna, die in der Apotheke ist, haben Sie ja schon genannt. Dann haben wir Schwester Maria in der Seelsorge, die Schwester Sophia, die noch die studiert und nebenher noch in der Pflege an der Wochenende ein bisschen arbeitet. Ich, und dann gibt es natürlich sehr viele Schwestern, die jetzt, sage ich mal, diese betende Präsenz haben, die einfach mal älter sind. Ich sage jetzt mal so 80 plus. Und dann hat es noch welche so dazwischen, die so, man muss ja auch gucken, Alltag muss ja auch funktionieren. Es muss ja auch einer gucken, dass das Mittagessen auf dem Tisch steht. Weil mir anderen, die da immer nur angerannt kommen, würde da ja,
da das kommt nicht bei uns ja aus der Krankenhausküche? Kommt nicht bei uns aus der Krankenhausküche?
Doch schon, aber man muss es ja auch hinrichten. Man muss einen Tisch stecken und die Sachen hinrichten, dass alles da ist. Und das Frühstück muss da sein und sowas. Das hat ja auch, also Gemeinschaftsleben hat ja auch echt ganz arg viel Luxus. Muss man schon auch sehen. Man stellt sich das immer so vor, geil, Schwestern, die da so, hartes Leben.
Man ist eine große ist Familie,
ein bisschen
oder?
Hart, so wie bei jedem, was Leben hart ist.
Große Familie, so schön genau. Das manchmal ja auch ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich liebe meine Familie, aber so hart ist das ja manchmal auch, dass man sich auch gewissen Dingen einfach unterordnet. Und das ist, glaube ich, in so einer großen Gemeinschaft natürlich dann nochmal mehr. Wenn da jeder das macht, worauf er gerade Bock hätte, wird es nicht so funktionieren.
Ja, Gemeinschaftsleben ist schon echt auch herausfordernd, unheimlich bereichernd und schön und recht. Aber wenn Sie sich vorstellen, ich sage das immer, wie ein Partner, Familie suchst, also den Partner suchst du jetzt irgendwie raus. Ich habe mir meine Mitschwestern jetzt nicht ausgesucht, ich hatte liebe Gott ausgesucht. Und dann lebt man plötzlich mit Menschen zusammen, auf engem Raum, die... Sage ich jetzt mal ganz wild, wenn es ganz dumm läuft, ich vor Klosters vielleicht Straßenseite sogar gewechselt hätte. So, jetzt ist sie aber da, meine Mitschwester. Und das Grandiose, die hat der liebe Gott genauso lieb wie mich. Und jetzt beginnt die harte Arbeit bei einem selber.
Ja.
Nämlich, dass man sich so einruft, dass man miteinander einfach auch Leben teilt. Dass wir alle sehr unterschiedlich sind und das ist natürlich logischerweise man auch da manchmal drum ringen muss, dass es gut miteinander läuft. Aber wie gesagt, in der Familie zofft es ja auch.
Ja, definitiv. Definitiv. Es wirkt ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir leben ja in einer Zeit, wo Selbstverwirklichung über allem steht. Gemeinschaft sind meines Erachtens, auch daran merkt man, dass ich, glaube ich, älter werde, meines Erachtens oft zu kurz kommt. Was gibt Ihnen das? Weil Sie haben ja wahrscheinlich, Sie müssen nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber Sie haben ja auch gewisse Dinge, glaube ich, aufgegeben für das Leben, das Sie leben. Sie haben andere Dinge dazugewonnen, aber Sie haben gewisse Dinge auch aufgeben müssen. Was macht das mit einem?
Also ich glaube, das ändert sich, wenn ich so zurückgucke. Warte ja langsam auch auf gut schwäbische alte Schachtel. Bin ja jetzt auch schon 60 und 40 Jahre im Kloster.
Was also, man ihn nicht ansieht. Wir haben ja keinen.
Danke. Also wo ich eintrete bin, ist natürlich das, was man als junger Mensch so, was man als die selbstgewählte Freiheit, okay, ich kann jetzt nicht mehr nach Bali reisen. Ja, ich kann mir jetzt nicht aussuchen, wo ich hingehe. Ich kann jetzt auch nicht, wenn ich einfach mal Bock habe, einen Döner zu essen, einfach loslaufen. Das ist das eine. Und ich glaube, und natürlich auch als junge Frau natürlich auch, musste ich auch richtig mit dem Thema auseinandersetzen, eben keine Partnerschaft zu haben und eben keine Kinder zu haben, das ist ja jetzt auch mal nicht nix, so nee, für uns genau. Einer. Und das ist ja alles, was ja auch so Sehnsucht in einem ausmacht, ist ja mit so einer Berufung nicht weg. Das habe ich schon oft gesagt, also wenn der liebe Gott, wenn man dann Gelübde ablegt, aber manche Sehnsucht etwas stiller würde, wäre das schon ganz nett, aber da muss man sich halt auch durchwursteln mit seinen Sehnsüchten. Und das ist, glaube ich, je nach Lebensphase unterschiedlich. Heute, was verzichtest du denn manchmal? Das ist ja auch so eine Sache, je nachdem, was man halt auch ist. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich Obrin bin seit 3 Monaten. Da kann ich jetzt einfach auch mal wenn ich was brauche oder für die Schwestern einkaufen gehe und ich sehe da was und ich laufe da, jetzt sage ich mal ganz banal, an dem Marsriegel vorbei und denke, boah, den muss ich jetzt haben, dann gibt es den halt auch.
Okay, ja.
Es klingt ja auch immer so, Schwestern müssen auf sehr viel verzichten. Ich glaube, das, was man tun muss, und da muss man sich richtig mit auseinandersetzen, also was sind denn die Gelübde und was bedeutet denn eigentlich Gelübde im Alltag? Also Armut, das klingt ja so, boah, Oberherr, Armut. Ja, wenn Sie mir angucken, ich habe ein Handy, ich habe einen Job, ich habe einen PC in meinem Job, ich habe Kleider an. Also ich kriege hier wirklich, wie man mir ansieht, auch genug zu essen. Was ist denn Armut? Und ich glaube, das hat was mit Haltung zu tun, nämlich zu wissen, dass alles, was ich habe, darf ich zwar gebrauchen, aber es gehört mir nicht.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist der Unterschied.
Macht einen das freier?
Ja, finde ich schon.
Weil wir werden ja auch oft von den Dingen besessen, die wir besitzen.
Es macht auch was mit. Also es befreit einen, aber natürlich, also da würde ich jetzt echt schwindeln, wenn ich sage, wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, Patrizia, du brauchst überhaupt kein Handy und kein gar nichts mehr, dann würde ich auch ein bisschen zahnen. Ich würde es abgeben, aber ich war erst auch mal, glaube ich, ein bisschen. Grundsätzlich muss ich sagen, macht es einen natürlich freier. Und was man nicht vergessen kann oder darf, dass ich, versteht sie, ich bin in so einem Setting drin, ich habe keine Existenzangst. Wie viele Menschen da draußen haben täglich Angst um ihre Existenz, ob das Geld reicht, das muss ich nicht haben. Und ich glaube, das macht so diesen riesengroßen innere Freiheit aus, einfach viele andere Dinge zu tun, das zu tun, was sie halt an Menschen wirken kann oder mich da dafür hergäbe.
Ja, und vielleicht auch eben nicht dieses permanente Streben nach persönlichem Reichtum. Also weil man sich da nicht abgrenzen muss von jemandem, sondern man hat das. Was sind denn die Gelübde? Sie haben es eben angesprochen, die Gelübde des Vincentino.
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam.
Gehorsam jetzt aber hat ja auch eine. Also immer, kann auch eine schlechte Konnotation haben, aber in Ihrem Falle heißt das was anderes.
Also es hat immer im Nachsatz, immer um des Himmelreiches willen. Also erstmal bin ich dem da oben gegenüber gehorsam. Und was ist gehorsam? Kommt von Hören. Also ich versuche, auf das zu hören, was Gott von mir will. Kann schon runterbrochen werden. Also wenn ich dran denke, vor 2019, als ich vom Untermachtal, da war ich in Untermachtal her, nach Stuttgart versetzt worden bin, da habe ich echt auch einiges zum Schlucken gehabt. So ganz freiwillig bin ich da nicht abgereist.
Okay.
Da gibt es dann auch diesen Gehorsam, den ich natürlich auch letztendlich meiner Ordensleitung gegenüber habe und meiner Gemeinschaft, die ja auch das Recht hat, mich dahin zu schicken, wo sie denkt, dass ich wirken kann und gut wirken kann. Und manchmal sieht man das ja selber immer ein bisschen anders.
Gut, aber das ist ja als ein normaler Angestellter ist das ja jetzt nicht wirklich was anderes. Das kann der Chef auch sagen,
dann
bitte da arbeiten. Und,
genau.
Gut, Sie können nicht kündigen, glaube ich, gell?
Nee, mit dem Kündigen, das klappt jetzt nicht so gut.
Haben Sie Urlaub?
Ja, ich habe Urlaub. 4 Wochen im Jahr und 1 Woche Exerzitien.
Okay, und in der Zeit dürften Sie tun, weil Sie eben Bali ansprachen, dürften Sie tun, was Sie wollen? Also dürften Sie nach Bali fliegen?
Nee, Bali klappt jetzt nicht, weil da haben wir wieder das Thema mit der Armut.
Ah ja, okay.
Nee, wir machen eigentlich Urlaub. Also man kann in jedem anderen Klosterurlaub machen, aber ganz viele, wenn die Eltern oder so noch leben, führt man auch nach Hause oder geht auch mit seiner Verwandtschaft mal wohin. Aber es geht jetzt schon auch, dass man mal an die Nordsee oder Ostsee oder so geht zum Urlaub. Das geht schon auch.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie waren 21, als Sie in den Orden eingetreten sind. Haben Sie Freunde verloren damals durch diesen Schritt?
Ja, klar.
Leute, die gesagt haben, sag mal, also ich sag's wirklich ganz auf gut Deutsch, bist du bescheuert?
Ja, die gab's reichlich. Sogar in meiner eigenen Familie.
Okay, ja.
Es gab jemand in meiner Familie, der, als ich gesagt habe, dass sie ins Kloster gehe, mich anguckt hat und gesagt hat, oh Gott, ich habe schon immer gewusst, dass du Sozialziege bist. Also da gibt es alle Kommentare. Und meine Eltern, muss ich schon ganz ehrlich sagen, waren jetzt alles bloß nicht erfreut. Ich komme aus der Gastronomie und meine Eltern hätten mich natürlich sehr gern
beim Schafen
in der Nachfolge gesehen und natürlich mit vielen Enkel und so, zumal ich das einzigste Mädchen bin. Da gab es schon auch richtig Beef, ja.
Okay. Sie sind gebürtige Schwäbin?
Ja, ich bin in Heilbronn geboren. In Heilbronn,
okay. Ja, das, man hört, also das kann nicht nur angelernt sein.
Aber das ist natürlich auch viel verfärbt, weil so im Lauf dieser 40 Klosterjahre bin ich so ein bisschen im Schwabeländle rumgekommen. Ja. Und überall ein paar Jahre gewesen und überall hat man so ein bisschen seinen Touch ab.
Aber ich habe, also als ich mich vorbereitet habe, habe ich gesehen, es gibt auch eben Vinzentinerinnen in Frankreich. Es gibt Vinzentinerinnen in Nordrhein-Westfalen auch relativ viele. Das ist ein Vorgriff. Wir haben demnächst eine Sendung mit unserer Geschäftsführung, die aus Nordrhein-Westfalen kommt. Mhm. Da gibt es auch relativ viele. Sind sie miteinander verbunden im Glauben bloß oder sind das auch kirchenrechtliche Überschneidungen?
Also kirchenrechtlich nicht, aber es gibt so Verbünde, das nennt man Föderation, wo alle vinzentinische Frauen, Mutterhäuser, wo Schwestern, Vinzentinerinnen sind, die sind in so einem losen Verband in einer Föderation miteinander verbunden. Und so unsere deutsche Provinz gehört ja auch ein Konvent in Straßburg und ein Konvent in Heppenheim.
Ja. Schöne Elsass.
Das schöne Elsass, ja.
Und also quasi zu der Provinz in Afrika und der Region in Afrika, haben Sie da auch Kontakt? Also fahren Sie da öfters mal, oder was heißt öfters, aber fahren Sie da hin oder haben Sie da Projekte oder wie ist das?
Also ich als Provinzoberin fahr jetzt nicht in andere Provinzen, aber die Generalleitung, also die Schwester Luisa oder Schwester Silvia Maria als Vikarin, die reisen schon, die gehen nach Tansania und gehen auch nach Äthiopien, die müssen schon nach den Schwestern gucken. Und die tansanische Schwestern gucken wir auch, dass es ab und zu mal einen Austausch gibt hier zu uns nach Deutschland.
Okay, und haben Sie auch gemeinsame Projekte? Also, dass Sie irgendwie sagen, wir haben jetzt irgendwie einen, also wir hatten letztens dieses Jahr hatten wir eine Jugend Basketballmannschaft hier, die in Tansania auch genau. Mit dem Orden unterstützt wird, etc. Also da gibt es ja echt coole Sachen, die sie auch machen, so neben dem Marienhospital, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja.
Nee, natürlich, also die Provinz Tansania lebt natürlich viel auch mit Unterstützung und Spende hier von Deutschland und da machen wir hier in Deutschland oder auch das Generalat richtig gutes Fundraising mit ganz vielen Projekten. Ob das jetzt eine Klinik ist, die dort bauen, ob das kleine Gruppen sind. Das ist immer je nachdem, wo die in Tansania, was die jetzt für Aufgabe haben, ob die im Gesundheitswesen was haben oder ob das im Erziehungsbereich ist. Das ist ganz unterschiedlich. Und da gibt es sehr viele Projekte, die da laufen. Also das könnt ihr gar nicht alle aufzählen, die unterstützt werden.
Aber Spenden sind in der Vorweihnachtszeit natürlich auch immer willkommen.
Sehr herzlich.
Ich wollte auch gerade einhaken. Das ist ja auch immer, wenn man dann hört, ah ja, ich will jetzt nicht spenden, man weiß ja nicht, wo das da versickert, etc. Also wo müsste man sich dann melden, wenn man jetzt sagt, Mensch, die machen so coole Sachen, müsste man da einfach quasi einen Briefumschlag in die Böhmstraße im Briefkasten werfen? So wird es ja nicht funktionieren.
Dr. wahrscheinlich. Maus, Dr. Horn drauf.
Genau,
wir gehen es dann weiter.
Natürlich könntet ihr es mir in meine Rocktasche schieben, nicht den Herrn in die Hosentasche. Aber wirklich ernsthaft, wenn Sie unsere Arbeit auch in Tansania oder so unterstützen würden, wir haben eine Stiftung, die heißt Stiftung Licht und Hoffnung. Und wenn Sie das im Internet eingeben, Stiftung Licht und Hoffnung unter Machtal, dann können Sie die ganze Projekte auch angucken.
Ist es in der Tat, weil wie gesagt, wir haben im Rahmen dessen, also ist wieder so ein bisschen Nähkästchen, aber wir haben diese Mannschaft eben hier gehabt, die war, glaube ich, auch in Untermarchtal zu Besuch. Wir haben dann hier so einen kleinen Gesundheitscheck mit denen gemacht und das waren einfach wirklich, ich glaube, das waren eben so Teenager-Mädchen. Die Mannschaft hieß, glaube ich, Black Mambas, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und die waren einfach so ganz, ganz quirlig, neugierige junge Mädchen, denen halt der Orden quasi da ermöglicht hat, auch mal ein bisschen quasi aus ihrer Armut rauszukommen, sich die Welt anzugucken. Und das war einfach eine ganz, ganz herzliche Veranstaltung. Und ich glaube, da tut man wirklich extrem viel Gutes und weiß halt, dass es quasi auch beim Endverbraucher, sage ich jetzt mal, wirklich, wirklich ankommt. Ich kann das wirklich nur unterstützen, das ist echt eine gute Sache.
Ja, da geht halt nicht sehr viel Geld in irgendwelche riesige Verwaltungsapparate.
Ja.
sondern es landet halt.
Kommt tatsächlich da an. Ich muss jetzt einfach mal Lob aussprechen, Schwester
Patricia. Echt?
Also erstmal, tolles Gespräch und ich finde, ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, weil trotz des Alltages, wo wir ja schon zusammenarbeiten, hat man doch wenig Kontakt. Aber Sie schaffen das alle, Sie und Ihr Team hier im Marienhospital eben für diese ganz, ganz besondere Stimmung zu sorgen, von der wir alle profitieren. Wir alle gerne jeden Morgen tatsächlich, egal wie es einem geht, man geht gerne zur Arbeit, weil man sich wiederfindet in dem, was man tut und auch gewertschätzt findet. Und auch für Untermarchtal. Ich habe jetzt durfte ein paar Mal in Untermarchtal weilen, immer für 2 Tage. Für alle, denen dass die katholische Kirche so angestaubt ist und dann denkt man, geht da hin und dann wird man mit irgendwelchen Glaubensdingen belästigt und muss beten. Nein, es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung, weltoffen, trotz, obwohl es mitten am platten Land liegt, oder platten nicht, aber es liegt mitten am Land, wunderschön gelegen an der Donau, eine ganz tolle Stimmung. Und das ist, steht eben auch, und deswegen sage ich das, steht eben auch Leuten frei, dort mal einfach 2, 3 Tage, eine Woche auch mal da zu sein, um runterzukommen. Oder?
Genau. Da muss ich gar keinen Bezug zu Glaube oder so haben. Das ist, genau, man muss auch nicht, der Dr. Hahn muss jetzt auch nicht lange Rosenkranz zu Peter, wenn er hier weiterarbeiten will.
Das sind wir doch richtig tief entspannt. Gott, bringe ich ihn heute Abend auf den Weihnachtsmarkt bei.
Herr Bremser, du meinst Rosé, das ist was anderes.
Nach dem 5. Lüli geht es gut.
Genau, dann geht das auch ganz locker von der Zunge.
Nee, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man einfach Orte im Leben hat oder weiß, dass es Orte gibt, wo ich hin kann und einfach mal sein kann. Mich finde, Zeit habe für mich und das, was mir umgibt. Und da ist Untermarchtal natürlich hervorragend geeignet dazu. Da gibt es nicht so viel Ablenkung.
Nee, also meine Familie fällt das auf. Wenn ich 2 Tage in Untermarchtal bin, dann sagen die mir, du bist so entspannt. Das ist schon ein, also ich bin überhaupt nicht esoterisch angehaucht, aber es ist ein Kraftort, würde ich sagen.
Ja, es ist ein Ort, wo Entschleunigung stattfindet und wo man Kraft findet. Das ist es, definitiv.
Und das Essen ist übrigens auch
sehr lecker.
Ne, musst du auch mal hinfahren. War da noch nie, aber das ist.
Na, dann wird es jetzt aber
mal. Ich wollte gerade sagen, das ist, ich muss da mal hin. Das ist, nächstes Jahr steht es dann auf dem Eventkalender.
Definitiv, ja. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Sind wir am Schluss dieser Folge angelangt oder hattest du noch eine Frage?
Ich habe keine Frage mehr. Wir haben jetzt auch schon wieder 50 Minuten, haben wir uns bestens unterhalten. Das verging wie im Flug. Ich glaube, als ich auf den Timer geschaut habe, war ich ein bisschen erstaunt, dass es doch schon so lang ist.
Ja. Genau. Möchten Sie noch was sagen, Schwester Patricia? Einfach irgendwas, was Ihnen am Herzen liegt. Sie erreichen viele Mitarbeitende des Marienhospitals hier. Sie sind jetzt unsere Oberin, Sie sind jetzt Provinzoberin, da kommt einiges auf Sie zu. Eine Bitte an die Mitarbeitenden, Unterstützung, ein Grußwort. Ein vorweihnachtlicher Gruß, was Sie möchten.
Also, als erstes bin ich mal richtig stolz, das muss ich wirklich sagen, auf jeden, der hier in unserem Haus arbeitet, auf jeden. Und jeder ist ja unheimlich wichtig, dass dieses Riesenschiff Marienhospital funktioniert. Ich freue mich über jede Begegnung mit Mitarbeitern. Und da, ich kann ja nicht anders, gibt immer irgendwie einen Spruch vom Heiligen Vinzenz von Paul. Selten wirkt man Gutes ohne Anstrengung. Und das, da kommen wir jetzt nur mal nicht drum hin. Ich glaube, jedem Einzelnen und auch hier im Marienhospital, man spürt es, wenn man hier arbeitet. Wir müssen gerade zwischen der Emmer richtig die Ärmel hochkrempeln, manchmal tief Luft holen und uns auch mal anstrengen. Und manchmal geht es auch mal ein bisschen drüber. Aber dazu wünsche ich jedem unsäglich viel Kraft und den Mut und die Hoffnung, dass wenn wir alle zusammenhalten, dass das richtig gut wird hier mit Marienhospital. Was heißt wird? Gut
das ist
bleibt.
Gut bleibt, genau.
Gut bleibt und in eine gute Zukunft geht. Und natürlich wünsche ich jedem Mitarbeiter mit seiner Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest, damit es Licht und ein bisschen Frieden in unsere Herzen wird.
Vielen herzlichen Dank. Das sind perfekte Schlussworte. Ich glaube, da wollen wir nichts hinzufügen, Stefan.
Es
hat riesig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke, mir auch.
Und wir laden Sie bestimmt nochmal ein, wenn Sie so die ersten Schritte als Provinzoberin jetzt gemacht haben, was da so alles auf Sie zukommt. Herzlichen Dank.
Komme gerne wieder.